Ja, euch allen einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Übrigens, Michael, Kinder und Familie hängt ja dicht zusammen. Wenn ihr mal wieder Familienfeier macht und es droht, feucht zu werden, habe ich einen ganz einfachen Tipp: Geht wieder rein. Die gute Nachricht, wie weitergeben an Kind und Kindeskind. Da haben wir ja gerade schon so einen tollen Film gesehen, der hat uns genau gezeigt, wie nicht, aber wie dann. Die Bibel ist voll davon, gute Ratschläge und Aufforderungen, das Wort Gottes, seine Gebote an unsere Kinder und Kindeskinder weiterzugeben. Das habe ich für heute in der Losung gelesen. Im Losungstext für heute steht genau das drin: Gebt es an eure Kinder weiter. Aber haltet selber diese Worte eures Gottes fest in eurem Herzen. Ganz viel davon steht im Buch der Sprüche. Alles nur Sprüche? Können wir da heute noch etwas mit anfangen in der Zeit von Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und Co.? Seid mal ehrlich, wer von euch kennt diese Begriffe alle? Wenn ich mit meinen Enkelkindern spreche, dann sagen die, ja, Opa ist da, ne? Guck mal hier und guck mal da und komm, ich richte dir das mal ein und wie nicht alles. Kommen wir noch an bei unseren Kindern gegen diesen Zeitgeist? Zu meiner Zeit, ja, da war noch alles anders. Und noch früher, viel früher, zu biblischer Zeit, da brauchte ein Vater nur kurz etwas sagen und schon sprangen die Söhne. Da herrschte noch Zucht und Ordnung. Doch wohl eher Zucht, oder? Leider in der Form von Züchtigung. Viele Bibelstellen befürworten in der Tat physische Züchtigung. Entziehe dem Knaben nicht die Züchtigung. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute und du errettest seine Seele von dem Scheol. So steht es in Sprüche 23, den Versen 13 bis 14. Die Bibel betont die Bedeutung von Züchtigung sehr stark. Sie ist etwas, was wir alle erfahren sollten und was erheblich leichter schon in früher Kindheit gelernt wird. Kinder, die nicht gezüchtigt werden, wachsen oft rebellisch auf, haben keinen Respekt vor Autoritäten und werden es auch letztlich schwierig finden, Gott willentlich zu gehorchen und zu folgen. Gott selber züchtigt uns, um uns zu korrigieren, um uns wieder auf den richtigen Weg zu führen und uns zur Buße über unsere Vergehen anzuregen. So steht es in einem Aufsatz zur Kindererziehung aus aktueller Zeit. Mit dem Hinweis, dass alles auf fundierter Recherche der Bibel basiert. Weiter heißt es in diesem Aufsatz, bitte nicht falsch verstehen, Kindesmissbrauch lehnen wir entschieden ab und unterstützen wir auch nicht im geringsten. Ein Kind sollte nie in dem Maße gezüchtigt werden, dass es echten psychischen Schaden davon nimmt. Angemessene und maßvolle physische Züchtigung ist der Bibel nach aber eine gute Sache. Sie trägt zum Wohlergehen des Kindes bei und ist Teil einer guten Erziehung. Ein aktueller Aufsatz aus einer süddeutschen Freikirche. Mich gruselt's. Mein Vater hat mich nur ein einziges Mal geschlagen, geohrfeigt. Nur ein einziges Mal. Und das aus Versehen. Mein Bruder hat sich halt schnell genug geduckt. Aber ich habe meinen Vater auch kein weiteres Mal schlagen sehen oder davon gehört. Und ich weiß noch, welch entsetztes Gesicht mein Vater hatte, dass ihm einmal die Hand ausgerutscht ist. Da kann man wirklich von Ausrutscher reden. Meine Mutter schlug mich zweimal mit dem Riemen, aber richtig. Und ich wusste beide Male, es war berechnet, berechtigt. Und sie weinte dabei noch mehr als ich. Denn ich hatte die einzigen beiden langen Hosen, die ich besaß, innerhalb weniger Tage hoffnungslos zerstört. Es gibt in der Bibel das Buch der Sprüche, auch Buch der Weisheiten genannt. Und ganz vieles daran sprüht vor Weisheit. Aber Kindeserziehung damals und Kindeserziehung heute, da liegen nicht nur 3000 Jahre zwischen, ich glaube, da liegen Welten dazwischen. Aber das heißt nicht automatisch, dass heute alles besser ist. Gute und Strafe gibt Weisheit, aber ein Knabe sich selbst überlassen, macht seiner Mutter Schande. So steht es in Sprüche 29, Vers 15. Oder Sprüche 23, 13, lasst nicht ab, den Knaben zu züchtigen, denn wenn du ihn mit der Rute haust, so wird man ihn nicht töten. Ich kann mich als Vater selbstverständlich auf diese Sprüche beziehen und zu Recht kann ich dann auch sagen, das ist biblisch. Aber ob ich meinem Kind damit etwas Gutes tue? Selbst, dann darfst du nicht auf diese Party. Selbst, dann darfst du dieses nicht und selbst, dann darfst du jenes nicht. Führt auch nicht zum Ergebnis. Aber wenn ich sage, das ist biblisch, habe ich dann die Bibel richtig verstanden? Oder habe ich nach diesem Buch Sprüche aufgehört, in der Bibel zu lesen, so frei nach dem Motto, genug der Weisheit. Nein, die Bibel sagt noch so viel mehr zur Kindeserziehung. Sprüche, das ist Altes Testament, haben wir vorhin gehört, und im Neuen Testament steht bei Epheser 6, Vers 4, wie wir gerade schon gehört haben, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Vermahnung zum Herrn. Oder bei Kolosser 3, Vers 21 steht, ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht, auf dass sie nicht scheu werden. Heute sagt man eher, Väter und Mütter, seid nett zu euren Kindern, denn die suchen mal den Platz im Altersheim für euch aus. Ist alles nicht so weit voneinander entfernt. Alles ein bisschen wahr, alles ein bisschen richtig. Aber wie den richtigen Weg durch all diese Hürden finden? Kindern den richtigen Weg zu zeigen, ohne sie zu verbiegen, ohne ihre Liebe und ihre Zuneigung zu verlieren, ohne ihren Respekt zu verlieren. Und den Respekt vor ihnen, den Kindern, zu behalten. Apropos Respekt, hat mal jemand beobachtet auf der Straße, wie muslimische, vorwiegend türkische Jugendliche älteren Menschen begegnen? Sie legen die Hand auf ihr Herz und verbeugen sich vor dem älteren Menschen. Bei unseren Jugendlichen kann es nicht selten passieren, dass ältere Menschen verhöhnt werden, geschweige denn, dass für sie in Bus und Bahn Platz gemacht wird, so wie es früher mal eine Selbstverständlichkeit war. Da hat man aber auch Frauen in den Mantel geholfen, die Tür aufgehalten und alten Damen ein Stück die Tasche getragen beim Einkauf, ohne dass diese gleich Angst hatte, bestohlen zu werden. Irgendetwas hat sich geändert in den letzten Jahren. Allein in den 50 Jahren, seit ich nicht mehr Jugendlicher bin. Da hat sich so viel verändert. Ist das alles der Zeitgeist? Ist das alles Facebook? Die Social Medias? Sind das alles wir schuld? Ich war längst nicht immer mit allem einverstanden, was meine Eltern von mir wollten. Aber meine Eltern waren Respektpersonen. Mein Vater war ganz weit weg davon, autoritär zu sein. Aber er hatte bei uns eine sehr große Autorität, bei allen uns fünf Geschwistern. Übrigens dieses Lied, das Hannes als letztes gesungen hat, ich singe dir ein Liebeslied, hat mich daran erinnert, dass meine drei Töchter im Alter von 9, 11 und 13 Jahren bei der Beerdigung meiner Mutter, ihrer Oma Mutti, wie sie sie heute noch nennen, dieses Lied gesungen haben. Drei kleine Mädchen, 9, 11 und 13 Jahre, stellen sich vor die gesamte Gesellschaft und singen Jesus und ihrer Oma Mutti ein Liebeslied. Meine Mutter hat auch meinen Töchtern, ihren Enkelkindern, immer viel von Jesus erzählt. Das war selbstverständlich. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Das steht im 5. Buch Mose, Kapitel 6. Wir haben es gerade auch schon gehört. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der heute in den meisten Haushalten grundlegend fehlt. Dies ist ein Gebot Gottes. Und das sagt zuallererst: Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen. Nicht einfach weiterleiten an die Kinder. Ich mir. Ich soll mir diese Worte zu Herzen nehmen. Zuallererst gilt dieser Ausspruch mir. Eine Aufforderung. Wie will ich meinen Kindern das Wort Gottes nahebringen, wenn ich es selbst nicht tief in meinem Herzen trage? Wie einen Schatz. Diese Worte Gottes sollen mir genauso am Herzen liegen und genauso wertvoll sein, wie es mir meine Kinder sind. Und meine Kinder sollen mir genauso am Herzen liegen und genauso wertvoll sein, wie die Worte Gottes. Meine Mutter hat von klein auf mit mir gesungen und sie hat mit mir gebetet, jeden Morgen beim Aufstehen und jeden Abend beim Schlafengehen. Ich muss gestehen, als ich Jugendlicher war, 17, 18, hat meine Mutter mich immer noch jeden Morgen geweckt. Und das fand ich dann irgendwann irgendwie ein bisschen lästig. Aber sie hat nie damit aufgehört. Und ich hatte so viel Respekt vor meiner Mutter, dass ich nicht ein einziges Mal gesagt habe, hör auf, du nervst. Es gab kein Essen bei uns zu Hause ohne Gebet. Auch dann, wenn wir nicht nur unter uns waren im Kreis der Familie. Auch wenn Gäste da waren, wurde bei uns gegessen, aber vorher gebetet. Ich habe mehrfach überlegt und erlebt, dass gefragt wurde, ja, jetzt sind ja Gäste dabei, die haben mit Gott eigentlich nichts zu tun, sollen wir dann beten? Warum diese Frage? Beten vor dem Essen, das war automatisch, das war selbstverständlich. Und ich habe das übernommen, auch und vor allem durch und dank meiner Frau, die darauf genauso viel Wert legt. Und wenn der eine oder die eine das mal vergisst, dann wird der andere daran erinnern. Ich finde es auch großartig, dass nun in den Familien meiner drei Töchter dies bis heute genauso gehandhabt wird. Und ich bin besonders glücklich darüber, dass sie alle unser Familientischgebet übernommen haben. Und jedes Enkelkind weiß, dies ist das Tischgebet von meinem Vater, ihrem Urgroßvater. Das macht mich glücklich. Glücklich auch immer wieder mal darauf hinweisen zu können, das hat mein Vater schon gebetet und seine Eltern haben das schon gebetet. Ich weiß nicht, wie lange dieses Tischgebet in unserer Familie schon gebetet wird. Und ich freue mich, dass ihr Kinder das weitertragt. Und ich bin gleichzeitig traurig, dass keines meiner Kinder mit ihren Familien mehr in den Gottesdienst geht. Ich bin auch deswegen traurig, weil ich selber ganz große Mitschuld daran trage. Als ich 9 oder 10 Jahre alt war, fing meine Mutter an, mich nach dem normalen Gottesdienst in den Kindergottesdienst zu bringen. Sie ging also zur Kirche, kam zurück und ging mit mir den gleichen Weg nochmal, um mich hinzubringen und den gleichen Weg nochmal, um mich wieder abzuholen, bis ich den Weg alleine gehen konnte. Und später, als ich konfirmand werden sollte, ging sie 2 Jahre lang jeden Sonntag mit mir in den großen Gottesdienst. Aber nach der Konfirmation, ich glaubte an Gott. Ich wusste von Jesus und seinem Tun, aber jetzt, nach so vielen Jahren Kirchgang, jetzt war da erstmal wohl was anderes dran, oder? Unsere Kinder waren alle drei ein Gottesgeschenk, weil es seit ihrem 17. Lebensjahr von allen Fachärzten hieß, dass meine Frau gar keine Kinder bekommen könnte. Das sei völlig ausgeschlossen. Und als wir 1990 in die FEG nach Krefeld gingen, waren alle drei Töchter mit dabei. Und alle drei haben auf Jugendfahrten ihr Leben Jesus übergeben. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie wir Eltern gejubelt haben. Unsere Tochter hat ihr Leben Jesus übergeben. Und das 3-mal erleben zu dürfen. Es war alles toll und wunderbar für unsere Töchter, für unsere Eltern, für uns Eltern, Entschuldigung. Bis unsere Mittlere dann mit 16 Jahren von einer Jugendfreizeit mit unserer Gemeinde nach Cornwall in England zurückkam, begleitet von unserem damaligen Pastor, was uns sehr verwundert hat. Wieso bringt unser Pastor unsere Tochter nach Hause? Er kam mit, um ihr Unterstützung zu geben, als sie uns gestehen wollte oder musste, dass sie schwanger ist. Der größte Schlag für mich als Vater war nicht, dass sie schwanger wurde oder schwanger war, sondern dass sie nicht vorher mit mir darüber gesprochen hat, wie man denn verhüten kann. Sie hatte schon lange einen Freund und ich habe ihr irgendwann mal gesagt, bitte haltet euch zurück. Es ist noch nicht an der Zeit. Aber bitte versprich mir, wenn ihr beide der Meinung seid, ihr könnt euch nicht zurückhalten, dann kommt zu mir und wir werden gemeinsam, Mami, ich und du, drüber reden, was dann zu tun ist. Mich hat so verletzt, dass meine Tochter das nicht gemacht hat, nicht zu uns gekommen ist. Und es wäre gelogen, wenn ich sage, es war kein Problem. Doch, es war ein großes Problem, wenn eine 16-Jährige in der Schulzeit plötzlich schwanger ist. Ein großes Problem, aber keines, vor dem wir Angst gehabt hätten. Wir haben ihr selbstverständlich jede Unterstützung zugesagt. Den Fehler in meiner Reaktion habe ich begangen, als ich als Neuling im Glauben und Neuling in der Gemeinde, denn ich war erst 3 Jahre vorher wirklich wieder zum Glauben an Jesus gekommen und in diese Gemeinde gegangen. Der Fehler war, dass ich dem Ratschlag unseres Pastors gefolgt bin, unsere Tochter vorerst aus der Gemeinde rauszunehmen, weil wir zu dieser Zeit noch eine ganze Menge Menschen in der Gemeinde hatten, die auf solche jungen Menschen nichts Besseres zu tun hatten, als mit dem Finger zu zeigen. Wir dachten, es wäre zu ihrem Schutz gegen dummes Gerede und sowas. Meine Töchter, meine Älteste war damals 18, die mittlere 16, die jüngste 14. Meine Töchter dachten damals aber schon so, wie ich es später gelernt habe zu denken. Sie haben nämlich erwartet, dass ein Vater in dieser Situation sich vor diese Gemeinde stellt und sagt, wenn in eurer Gemeinde nicht Platz und Schutz für ein schwangeres junges Mädchen ist, dann ist in dieser Gemeinde auch kein Platz für mich als ihr Vater. Das habe ich nicht getan. Weil ich dachte, ich höre auf den Pastor besser. Mit so einer Gemeinde, Papi, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Von diesem Tag an ging keine meiner Töchter mehr mit uns in den Gottesdienst. Da hätte ich 20-mal sagen können, dann gehst du nicht auf die Party oder du hast 2 Monate oder ein ganzes Jahr Stubenarrest. Das hätte nichts geändert. Es hätte nur die Kluft zwischen meinen Töchtern und uns noch größer gemacht. Das war es dann leider mit Gottesdienst gemeinsam, mit Beten und all dem blöden Zeug. Worte meiner Töchter. Und die folgenden Jahre machten es nicht besser. Pubertät kann so unglaublich lange dauern, wenn man 3 Töchter hintereinander hat. Nein, dein Freund darf hier nicht übernachten. Nein, du darfst nicht gemeinsam mit deinem Freund alleine in den Urlaub fahren. Und nein, und nein, und nein. Dabei bin ich geblieben. Meine Töchter durften trotzdem nicht alles, nur damit ich mich wieder anbiete, damit ich wieder lieb Kind bei ihnen bin. Papi, früher warst du aber sehr viel cooler und entspannter drauf. Seit du da in die Gemeinde gehst, bist du immer schräger drauf. Was sagt man dann? Wie geht man dann damit um? Stimmt, ich war früher cooler, weil ich Jesus ja auch noch nicht so in meinem Herzen hatte. Es waren sehr lange Jahre, in denen ich mit keiner meiner Töchter mehr über unseren Glauben und schon gar nicht mehr über Gottesdienstbesuche reden konnte. Unsere mittlere Tochter hat übrigens damals das Kind 3 Wochen später verloren. Und sie sagt auch heute noch manchmal, dass sie dieser Verlust bis heute noch sehr oft schmerzt. Obwohl sie mittlerweile selber 3 gesunde Töchter hat. Übrigens mit demselben jungen Mann, mit dem sie damals schon zusammen war. Sie sind sich treu geblieben und haben auch durch diese Kinder wieder neu zu Jesus zurückgefunden. Und sie haben ihren Kindern das Beten beigebracht, erzählen ihnen von Gott und von Jesus, so gut sie es können. Und natürlich tun wir das auch, wann immer sich die Gelegenheit bietet. Aber bis heute mögen sie sich keiner Gemeinde anschließen. Auch unsere jüngste Tochter ist wieder ganz in Jesu Schutz zurückgekehrt. Sie hat ihn wirklich wieder innigst in ihr Herz gelassen, bespricht alles mit ihm. Aber Gemeinde? Nein, danke. Was hab ich da nur kaputt gemacht? Doch unsere Älteste, die damals 18 war und mir diesen Vorwurf machte, geh mir weg mit deinem Glauben, geh mir weg mit Gebet, geh mir weg mit Gemeinde, lass mich damit in Ruhe. Und sie hat auch noch in eine Familie hineingeheiratet, die so richtig grundlegend die Existenz Gottes ablehnt. Wie geht man damit um als liebende Eltern, wenn man doch so genau weiß, es gibt nur einen Weg, den über Jesus Christus. Aber dann war uns, meiner Frau und mir, ein großer Trost, ein Zuspruch aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 6. In dem verspricht Gott dem Gottesfürchtigen Gnade bis in das 1000. Glied seiner Nachkommen, während er die Missetaten der Väter bestraft bis in das 3. Glied. Das Gute trägt er bis ins 1000. Glied. Also als Eltern gottesfürchtig bleiben, für die Kinder beten und eintreten vor Gott. Können wir mehr tun? In Zeiten, wo Kinder mehr Zeit am Handy und Computer verbringen als über Büchern, wo Facebook und YouTube, Twitter und Instagram die aktuellen Meinungen und Strömungen darstellen, selten noch so etwas wie Gemeinde. In Zeiten, wo Events darüber entscheiden, wo die Kids hingehen, was ist cool und was ist uncool. Zu Halloween? Da gehen sie fast alle. Fast alle. Zu St. Martin? Ist doch uncool. Und das ist meist nass und kalt. Und eine Fackel basteln? Uncool. Habe ich keine Zeit für. Stimmt. Heute sind so Dinge angesagt wie Klavierunterricht, Reiten, Trampolin, Fußball. Ah ja, Schule ist da auch noch. Alles wichtiger. Halt. Stopp. Meine Enkelinnen gingen ja gar nicht zu Halloween. Die finden das uncool. Auch ihre Eltern haben ihr Haus nicht geschmückt mit Kürbis und Co. Gestern waren aber schöne Lampions in ihrem Vorgarten für den dörflichen St. Martinsumzug. Und wenn die Töchter nicht mitzogen mit St. Martin, das richtige Denken, das Unterscheiden zwischen St. Martin und Halloween war in ihren Köpfen drin. Und wenn man sich als Eltern zwischenzeitlich noch so machtlos fühlt, wenn es nicht sichtbare Frucht trägt, sich an Sprüche 22, Vers 6 zu halten, bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Eltern haben immer noch folgende Möglichkeit. Erstens, betet für eure Kinder. Jeden Tag. Hört niemals damit auf. Erlaubt euren aktuellen Umständen nicht, Gottes Kraft in den Schatten zu stellen. Selbst wenn euer Kind gerade vor Gott wegläuft, ist es doch immer nur ein Gebet von ihm entfernt. Gebet kann alles ändern. Und zweitens, macht es nicht allein. Ein Sprichwort sagt, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Oder manchmal die Hilfe der Gemeinde. Wir haben unsere Sorgen und Nöte um unsere Kinder viel in unsere Gemeinde hineingetragen. Und später habe ich auch von der Kanzel herunter meiner Gemeinde gesagt, warum ich diese Probleme mit meinen Töchtern habe und warum sie nicht mehr in diese Gemeinde kommen. Das hat viele betretene Gesichter gegeben. Eine Frage habe ich noch, wenn ich an die für heutige Ohren teils rüden Ratschläge aus dem Buch der Sprüche nachdenke. Mit dem Züchtigen und der Rute und dem Allen. Eine Frage habe ich da. Kannte dieser berühmte Vater mit den zwei Söhnen diese guten Ratschläge aus dem Buch der Sprüche, dem Buch der Weisheiten denn nicht? Da kommt der Jüngere von zwei Söhnen zum Vater und sagt, zahl mir mein Erbteil aus. Damals eine noch viel größere Unverfrorenheit und Frechheit, als es das heute wäre. Das war ungefähr so wie, stirb doch, damit ich an meinen Teil komme. Und dieser Vater war weise und er war gütig. Aber warum nur hat er dem jüngeren Sohn wirklich sein Erbe ausgezahlt, das ihm doch noch gar nicht zustand? Er hatte überhaupt kein Anrecht darauf. Und außerdem, ganz sicher hat der Vater doch geahnt, das kann ganz schön ins Auge gehen. Warum hat er dem Sohn das nicht gesagt? Ich kenne dich doch. Wenn ich dir das jetzt gebe, in einem Jahr ist das alles weg. Und dann? Dafür habe ich nicht gearbeitet, dass du das jetzt alles verprasst und verprallst. Warum hat er nicht einfach gesagt, nein, blöde Idee. Ich weiß es besser. Das sagen Väter manchmal. Oder diesen tollen Spruch, solange ich lebe, machst du, was ich sage. Ah nein, das war ja das Ding mit den Füßen unterm Tisch. Ne? Aber es ist fast so. Und hört ab dann nicht mehr auf, ihn zu lieben. Er zahlt ihm das Erbe aus. Und der Sohn geht und der Vater hat ab diesem Moment nichts anderes mehr zu tun, als Ausschau nach seinem Sohn zu halten, zu fragen, wie es ihm geht. Erbe weg, Sohn weg, alles vergessen? Nein. Dieser Vater vergisst den Sohn nicht, sondern hält Ausschau nach ihm. Und als er dann kommt mit dem erwarteten Ergebnis, nicht zu sagen, habe ich doch gewusst, hätte ich dir gleich sagen können. Nein, Liebe, nichts als Liebe bringt er seinem Sohn entgegen. Und ebenso dem älteren Sohn, der jetzt nur meckert. Dieser Vater ist voller Liebe zu seinen Söhnen. Alles richtig, alles wahr. Der Tor verschmäht die Zucht seines Vaters. Wer aber Zurechtweisung annimmt, ist klug. Was ist Zurechtweisung? Was ist eine gute Zurechtweisung? Wenn Kinder sie annehmen können. Ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. So heißt es im 3. Johannes Kapitel 1, Vers 4. In allererster Linie ist all dies, was wir in der Bibel lesen, eine Aufforderung an uns Eltern. Die, die in der Bibel lesen, für die steht in der Losung bei Jesaja 59, Vers 21, meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Munde nicht weichen, noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder. Das ist eine Aufforderung an die Eltern, nicht an die Kinder. Eine Aufforderung an mich. Und über dem allen steht der Monatsspruch für November. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Wenn wir Väter und Mütter unseren Kindern in dieser Liebe begegnen, können wir auch Durststrecken überwinden. Können wir ermahnen, ohne zu züchtigen und ohne zu strafen. Wenn wir diese Worte in unserem Herzen haben, sie als Schatz bewahren, können wir Vorbild sein. Denn nur das, was wir vorleben, kann unseren Kindern auch Vorbild sein. Und über allem steht unser Vertrauen in Gottes Wirken, seine Obhut und seinen Schutz. Übrigens, vor ganz wenigen Wochen erzählte mir meine älteste Tochter, ihr wisst, das ist die, die immer sagte, geh mir weg mit dem ganzen Glaubensgetue, geh mir weg mit Gemeinde. Sie erzählte mir, dass ihr Sohn, mein einziger Enkel neben vier Enkelinnen, das ist mir schon wichtig, dass dieser Sohn sich konfirmieren lassen will. Er will das und er hat seinen Eltern das mitgeteilt. Der ist auch sehr rege im Religionsunterricht und stellt da Fragen, die dem Religionslehrer manchmal unangenehm sind. Hatte meine jüngste Tochter übrigens auch mal gemacht, als der Religionslehrer von der Evolution sprach und meine Tochter, die damals 7 Jahre alt war, aufstand und sagte, nee, Herr Lehrer, das ist falsch. Wie, das ist falsch? Ja, Gott hat die Menschen erschaffen. Punkt. Da, wo wir glauben, nichts mehr tun zu können, wo wir denken, besser nichts mehr sagen, da nur stille beten. Da ist unser Gott noch lange nicht am Ende. Vertrauen wir darauf. Und vertrauen wir ihm täglich unsere Kinder an, denn nirgendwo sind sie in besseren Händen. Ganz zu Anfang hat Michael etwas gelesen aus dem 5. Buch Mose. Er hat gelesen, das Schma Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. In jedem Schabbat-Gottesdienst in einer jüdischen Gemeinde, in jeder jüdischen Gemeinde auf der ganzen Welt, wird in jedem Schabbat-Gottesdienst dieses Schma Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, komplett gelesen. Damit die Erwachsenen und alle, die dort sind, das niemals vergessen. Das ist das Wichtigste für uns als Eltern, als Großeltern, als Paten, als Onkel, als Tante, in welchem Verhältnis auch immer wir zu Kindern stehen, dass wir diesen Schatz in unserem Herzen tragen und ihn nach bestem Wissen und Können in Liebe weitergeben.